Ich orchestriere Stille auf der Bühne, weil für mich Stille genauso wichtig ist wie das gesprochene Wort. Ich erlebe eine Stadt, die eigentlich gerade noch dabei ist, rauszufinden, was sie sein möchte, die ständig im Werden ist und dadurch unglaublich offen ist und ein großes Interesse hat, mitzugestalten, weil, ein ganz toller Grund, ein neues Kinder- und Jugendtheater hier entstehen soll. Gerade fühlt sich diese Zwischenzeit zwischen Schauspielhaus und C&A so ein bisschen an, wie neue Formen ausprobieren und Wege finden, Theater ohne Haus zu machen. Es ist so ein bisschen Festival auf der Kuckerei Hansa. Auch wenn man nicht derselben Meinung ist, trotzdem so einen Raum zu haben, wo man sagen kann, darauf können wir uns einigen.
Also ich stelle mir das auch inspirierend dann vor, jeden Tag einfach mitten unter den Menschen zu sein.
Ich saß da drin, das Publikum ist ausgerastet. Leute haben gepfiffen, weil nichts passiert ist. Was ist die Kritik und wie ist die so formuliert, dass ich als Publikum nicht beleidigt werde, sondern denke, das ist eine interessante Perspektive auf die Welt. Zu gucken, was war bisher, und das andere ist zu gucken, was wird gewesen sein.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen und schön, dass ihr wieder zuhört. Ich weiß, die letzte Folge ist eine Weile her. Es gab so ein paar Umstrukturierungen mit diesem Podcast. Die wichtigste Neuigkeit direkt am Anfang. Und zwar erscheinen wir jetzt nicht mehr alle 2 Wochen, sondern nur noch einmal im Monat. Genau, das war eine von den vielen Sachen. Es wurden ein paar Dinge jetzt erneuert und wie gesagt umstrukturiert. Von daher ist die letzte Folge eine Weile her. Die letzte Folge war ja mit der Regisseurin Jessica Weißkirchen. Das war eine richtig tolle Folge auf der Probebühne im Schauspiel. Da ging es gerade um ihre Produktion Peter und der Wolf. Das stand kurz vor der Premiere. Mittlerweile wurde die Produktion schon zum letzten Mal hier gespielt im Schauspiel. Ich habe es noch 2 Mal angesehen. Das war auf jeden Fall ganz großartig. Riesenproduktion, großes Stück, irgendwie ist man total emotional rausgegangen und es war einfach nachhaltig sehr beeindruckend, wie sie es auch schon prophezeit hatte in der Folge. Genau, also leider kann ich es jetzt nicht mehr empfehlen, dass ihr reingeht, aber für alle, die es gesehen haben, bin ich sicher, es hat sich für euch genauso gelohnt wie für mich. Und passend zu dem Thema Umstrukturierung und passend zum Schauspiel bleiben wir heute in der Sparte, die, glaube ich, in dieser Spielzeit irgendwie die meiste Veränderung noch vor sich hat und durchleben wird. Nämlich, wir sind wieder im Schauspiel und ich freue mich sehr, denn heute ist die Intendantin des Schauspiel Dortmund, Julia Wissert, bei mir zu Gast. Hi Julia, schön, dass wir Zeit gefunden haben.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist. Du bist gerade mitten im Probenprozess für deine aktuelle Produktion, über die wir natürlich gleich noch sprechen werden. Und im Schauspiel, wie ich gerade schon ein bisschen angeteasert habe, ist ja auch gerade viel im Umbruch. Da werden wir auch noch gleich drauf eingehen. Alle anderen Intendanten waren schon irgendwann hier im Podcast, seit es den gibt, zu Gast. Und ich habe mir diesen Zeitpunkt jetzt gerade hier bewusst für dich aufgespart und ausgewählt, weil nicht nur die nächste Premiere jetzt im Schauspiel Dortmund, die ansteht, eine Inszenierung von dir ist, nämlich die Drei-Groschen-Oper, sondern weil, wie ich jetzt schon oft gesagt habe, diese Spielzeit im Schauspiel Dortmund hier sehr besonders ist. Ihr zieht nämlich um. Genau, und wir sitzen jetzt hier noch in deinem alten Büro im Schauspielhaus. Mhm. Und diese Folge wird Anfang April erscheinen und dann seid ihr quasi gerade mitten im Auszug.
Da sind wir wahrscheinlich, hoffentlich, toi toi toi, schon umgezogen. Mhm. Die Kisten sind ausgeräumt und wir haben unsere neuen Büros an der Hohenstraße bezogen. Das ist praktisch an der Ecke zum Wall über einem großen Möbelgeschäft. Mhm. Also es gibt 2 Umzüge. Der eine Umzug ist jetzt am 31.03. Da gehen die ganzen Büros, das ganze Team der Kunst zieht in neue Büros hier am Hohen Wall. Und dann werden wir nächstes Jahr im März die erste Premiere im C&A haben. Und da gehen wir von aus, dass wir Januar hoffentlich, Dezember natürlich noch viel toller, Februar im schlimmsten Fall einziehen werden.
Ja. Also es ist jetzt gerade sehr viel Veränderung. Du meintest schon, dass du hier gerade die Umzugskartons packst in deinem Büro. Also wir sind
sehr nett von dir, dass du nicht sagst, dass es total chaotisch hier aussieht, sondern dass das Büro immer noch so wie ein ordentliches Büro einer ordentlichen Intendanz aussieht. Genau. Was ihnen verschwiegen wird, ist, hier ist Chaos.
Ja, wäre mir so gar nicht aufgefallen. Ich kann mal reinkommen. Genau, also ihr seid mitten im Auszug, im Umzug, neben den ganzen anderen Sachen, die sowieso irgendwie anstehen. Also stelle ich mir gerade relativ anstrengend vor, wie du es auch gerade gesagt hast. Auch deine neue Produktion, die Drei-Groschen-Oper, wird ja nochmal in deiner anderen Auswahlspielstätte gezeigt.
Das nämlich, ist richtig. Ja. Ich habe die große Freude und die große Ehre, mit der Drei-Groschen-Oper auf die Kokerei Hansa zu gehen, ins Salzlager dort. Und wir hatten, als wir auf der Suche waren, wo wir die Zeit überbrücken können zwischen der Schließung des Schauspielhauses jetzt am 31.03. und der Neueröffnung im C&A, was effektiv ungefähr 8 Monate sind, wenn man Sommerferien abzieht und Weihnachten und alles. Und sind dann irgendwann auf die Kokerei Hansa gekommen, weil es dort dieses ganz, ganz, ganz tolle Salzlager gibt. Und als wir die Begehung hatten, war klar, dass wenn wir dort eine Veranstaltung machen, diese irgendwas mit dem Ort zu tun haben sollte oder mit den Themen, um die es dort geht. Also Arbeit, Geschichte der Arbeit, Arbeiterinnen, Aufstände, Widerstände. Und deswegen war es dann irgendwann sehr naheliegend, eines der bekanntesten Stücke zu machen, nämlich Brechts Drei-Groschen-Oper.
Darauf können wir gleich auch noch sehr gerne näher drauf eingehen. Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Du sagst gerade Schließung des Schauspiels und der Umzug. Erzähl doch mal gerne, was hat es mit dem Umzug oder der Schließung überhaupt auf sich? Also warum und was, wie ist der aktuelle Stand vielleicht?
Also das Schauspielhaus Dortmund wird geschlossen, weil, ein ganz toller Grund, ein neues Kinder- und Jugendtheater hier entstehen soll. Und zwar an dem Ort, an dem die junge Oper gerade steht. Das ist direkt neben meinem Büro im Grunde. Und damit dieses Gebäude gebaut werden kann, wird der Teil, in dem wir gerade sitzen, mein Büro, abgerissen, abgebrochen, wie ich gelernt habe, heißt das im Fachjargon.
Okay. Oh, okay.
Und mit der Vorbereitung der Baustelle ist nicht klar, wie die statischen Gegebenheiten sein werden. Und eine Seite des Gebäudes grenzt praktisch an die Rückseite der großen Bühne. Das heißt, damit ist der Spielbetrieb nicht mehr gewährleistet. Und es ist aber nicht so, wie ganz oft kolportiert wird, dass es darum geht, dass das Schauspielhaus abgerissen und umgebaut wird. So schön das vielleicht wäre, kleiner Spoiler, was meine Meinung dazu ist, sondern dass es jetzt gerade erstmal nur darum geht, die Baustellenvorbereitungen für den Neubau der jungen Bühne zu gewährleisten. Und deswegen ziehen wir mit unseren Büros aus. Und weil Bürofläche für die KollegInnen der Technik damit auch wegfallen, ziehen die praktisch dann in Teile der Orte, die wir leergezogen haben. Also es ist, als ob die WG sich so neu verteilt. So könnte man es vielleicht beschreiben. Und weil man Menschen, die nur Laptops zum Arbeiten braucht, schneller umziehen kann, sind wir diejenigen, die dann einfach in die neuen Büros kommen und die KollegInnen, die ein bisschen mehr brauchen als ein Laptop zum Arbeiten, sei es Waschmaschinen, Werkbänke, anderes Handwerksmaterial. Da ist klar, dass sie einfach trotzdem noch im Haus sein müssen, damit sie mit den KollegInnen des zentralen Bereichs gut im Austausch sein können. Und deswegen bleiben die hier vor Ort und können dann den leergezogenen Raum weiter nutzen.
Es kommt so viel Veränderung auf uns zu, aber es ist auch schön. Aufbruch ist auch manchmal schön. Wir bleiben positiv.
Richtig, sehr gutes Motto.
Ne? Ja. Kannst du sagen, wie lange im Voraus diese Entscheidung irgendwie getroffen wurde? Also generell der Prozess?
Also,
das stelle ich mir ja langwierig vor.
Ich erinnere mich, dass ich damals, als ich berufen wurde zur Intendantin, ein Gespräch hatte mit dem ehemaligen technischen Direktor Thomas Meissner, der mir gesagt hat, sie müssen sich darum kümmern, dass das Schauspiel ein Interim bekommt, weil wir sind in der Planung für den Neubau Junge Bühne. Das war 2019 und ich habe dann 2019 tatsächlich schon angefangen, mit dem Kulturdezernenten Herrn Stüdemann darüber nachzudenken, wo man denn eigentlich hinziehen könnte. Und dann war aber klar, nee, das ist jetzt doch nicht 21/22, sondern das dann eher 22/23. Dann kam noch eine globale Pandemie dazwischen. Dann hat sich das auch nochmal verschoben. Und deswegen also kann man sagen, wir haben jetzt lose darüber nachgedacht, schon seit 7 Jahren und ernsthaft damit beschäftigt, würde ich denken, haben wir uns in den letzten 4 Jahren damit und richtig ernsthaft die Fragen beantwortet, wo es denn eigentlich hingehen kann, ist tatsächlich erst im November 25. Da gab es dann einen Ratsbeschluss.
Aber ja, einige Jahre, wo das jetzt irgendwie schon in den Köpfen ist, ne? Also großes Projekt auf jeden Fall. Alleine, also wie du sagst, die Spielstätte zu finden, das war mit Sicherheit nicht so leicht. Kannst du mal sagen, weil viele denken vielleicht, ja okay, das sind die Schauspielenden, also braucht man eine Bühne. Mhm. Kann ja nicht so schwer sein. Mhm. Aber was gehört natürlich noch dazu alles?
Total naheliegend, dass man denkt, die brauchen ja eigentlich nur eine Bühne und dann merkt man, wenn die auf der Bühne gesehen werden sollen, braucht es irgendeine Möglichkeit, Licht zu haben. Mhm. Das heißt, dieses Licht, das man braucht, muss irgendwo gelagert werden. Dann merkt man, eigentlich ist ganz schön, wenn die Kostüme tragen. Mhm. Dann ist die Frage, wo werden diese Kostüme gelagert, wo werden die hergestellt und wo werden die dann auch gegebenenfalls wieder gereinigt und wo sind dann auch die Leute, die die Lampen aufhängen und die Kostüme reinigen und reparieren gegebenenfalls. Und dann ist ja noch die Frage, wenn man nur eine Bühne braucht, wer baut denn diese Bühne eigentlich auf? Wer sorgt dafür, dass sie immer schön aussieht? Und wo sind diese Leute, die dann dafür sorgen, dass die Bühne überhaupt aussieht? Weil die brauchen ja vielleicht auch noch irgendwo einen Aufenthaltsraum, damit die mal ein Butterbrot essen können zumindest. Und irgendwann merkt man, was so tut, als ob es eigentlich ja nur einen Vorhang und eine Bühne bräuchte, bedeutet dann letzten Endes ein großes logistisches Projekt, weil das Kerngeschäft natürlich die Produktion von Kunst ist. Und da sind so viele Menschen beteiligt, die dann alle einen Arbeitsplatz haben sollten, an den sie gerne kommen, an dem sie gerne Zeit verbringen und an dem sie gut arbeiten können. Und dann merkt man, da wird es dann schon ein bisschen komplizierter als nur zwei Schauspielende und eine Bühne.
Genau. Ja, da hängt einfach immer so viel dran, wenn man Live-Theater macht, was auch natürlich aufwendig sein soll. Also genau, und das scheint das C&A-Gebäude dann alles zu erfüllen. Also cool, dass wir es gewonnen haben. Mhm. Kannst du sagen, wie das bei der Kokerei Hansa jetzt bei der Spielstätte für deine Produktion jetzt geregelt ist?
Bei der Kokerei Hansa ist es so, das ist ja komplett saniert alles und da gibt es tatsächlich schon Infrastruktur, da gibt es Künstlerinnen-Garderoben, da gibt es einen tollen Foyer-Bereich, es gibt genug Platz, dass wir dort mit Containern arbeiten können, so dass die KollegInnen Aufenthaltsräume bekommen. Und das geht dann mal, dass man das mit Containern macht, weil es eine überschaubare Zeit ist. Da geht es dann um 3 Wochen. Dann hat man so ein bisschen Camping-Urlaub-Feeling. Hoffentlich.
Bisschen Festival, bisschen Camping.
Genau, bisschen Festival. Das ist eigentlich eine viel bessere Beschreibung. Es ist so ein bisschen Festival auf der Kokerei Hansa. Und für die Zeit wird dann praktisch alles dorthin transportiert. Und sobald wir dann in die Sommerpause gehen, wird das alles wieder abgebaut. Und im Oktober, wenn es dann nochmal zu einer Wiederaufnahme kommt, wird es dann nochmal hintransportiert. Und das sind dann wirklich wie so Festival. Hast du echt, das ist ein richtig guter Vergleich. Wird kurz aufgebaut, bespielt und dann wieder abgebaut. Oder wie Zirkus.
Ja, stimmt. Ja. Mhm. Ja, das wandernde Schauspiel.
Das wandernde Schauspiel, genau. Die Kolleginnen in Düsseldorf haben mal ein Projekt gemacht vom FFT und das hieß Theater ohne Haus. Und es ist wirklich, es war ein ganz, ganz tolles Projekt und gerade fühlt sich diese Zwischenzeit zwischen Schauspielhaus und C&A so ein bisschen an wie neue Formen ausprobieren und Wege finden, Theater ohne Haus zu machen.
Ja, stimmt. Ja, dass man nicht diesen einen Ort hat, wo man immer wieder zurückkommt, sondern
Und das geht dann mal, das kann man mal machen für eine gewisse Zeit und irgendwann merkt man dann aber relativ schnell, es gibt schon einen Grund dafür, warum Zirkusartistinnen sich dann vielleicht doch für eine Residency mehr interessieren, als ihr Leben lang on the road zu sein.
Ja, natürlich. Ja.
Weil man ist halt immer zwischen.
Ja. Und es ist die Wahl auf das ehemalige C&A-Gebäude in der Dortmunder Innenstadt gefallen. Was genau zeichnet das Gebäude aus? Also warum dort?
Warum dort? Es war klar, wenn wir einen Ort finden wollen, dann wäre es wichtig, dass der nah am Theater ist, weil es einfach immer noch die Infrastruktur hier im Haus gibt. Hier sind die Gewerke, der Mahlsaal, Kostümabteilung, Maskenabteilung. Es war klar, dass es immer sinnvoll ist, wenn man sowas macht wie Theater, dass es relativ zentral ist, damit man als Publikum gut hinkommen kann. Und es war klar, dass wir einen Ort brauchen, der uns erlaubt, unterschiedliche Kunstformen auszuprobieren und der uns auch die Möglichkeit gibt, im inklusiven Bereich weiterzukommen. Das heißt, da gibt es so bestimmte Barrierefreiheitsansprüche an das Gebäude. Und so ist es dann irgendwann zum C&A-Gebäude gekommen, weil es ist einfach im Grunde der ideale Standort, um Kunst zu machen. Es ist mitten in der Stadt. Wir haben ganz tolle Nachbarinnen, die Reinoldikirche, Oma Doris, Chor der Migrantin, das neue Schwarz, immer ganz wichtig.
Ja, ganz
guten Kaffee zu finden für Künstlerinnen.
Machen wir gerne Werbung.
Ganz klar. und aber am allerwichtigsten würde ich sagen, ist, man kann aus der U-Bahn aussteigen und direkt ins Schauspielhaus rein.
Cool.
Und das ist so richtig, richtig toll. Das heißt, es gibt gerade gar kein Argument mehr, nicht mit der Bahn zu kommen, sondern es ist super praktisch, wenn die Bahn mal einen Moment länger braucht, kann man einfach im Foyer bleiben und ein Getränk nehmen, sich mit Künstlerinnen unterhalten und dann direkt wieder in die U-Bahn zurück nach Hause fahren.
Ja.
Und das finde ich irgendwie einen richtig tollen Moment. Und was ich auch sagen muss, es ist natürlich auch schon cool, so im Epizentrum der Innenstadt Dortmunds zu sein, wo man so merkt, es ist halt ein bisschen mehr Fußverkehr als jetzt hier am Wall.
Total.
So, hier ist es auch toll. Und da jetzt so mittendrin zu sein, ist natürlich schon eine ganz andere Frage von Urbanität.
Mhm.
Wir sind halt dann wirklich an einem Knotenpunkt.
Mhm.
Und da freue ich mich total drauf.
Ich glaube auch, dass es bringt vielleicht ein, zwei Herausforderungen mit sich, so mitten in der Stadt zu sein, aber auch richtig viele Chancen. Also ich stelle mir das auch auch inspirierend dann vor, weil ich jeden Tag einfach mitten unter den Menschen zu sein, die ja wirklich dann, also unter den DortmunderInnen dann wirklich zu sein.
Ja. Ja. Auch in der Nähe von Domizil, vom Konzerthaus, da ist dann richtig so ein, es ist ein richtig tolles Kultureck eigentlich.
Ja. Genau, und für euch, liebe Zuhörenden, wir werden euch natürlich über alles immer informieren. Also jetzt erstmal über die Übergangslocation, die Kokerei Hansa und danach, wie es dann auch weitergeht. Mitten in der Innenstadt, also sowohl bei Social Media als auch natürlich über andere Medien und Kanäle, werdet ihr auf jeden Fall immer gut informiert sein und mitgenommen werden. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch dann dort auch begrüßen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich auch total drauf. Ich muss auch gerade drüber nachdenken, wenn das ja direkt quasi in der U-Bahn-Station ist, auch für den Alltag dann richtig gut.
Mhm.
Nach den Proben einfach.
Mhm.
Einfach direkt in die U-Bahn.
Direkt in die U-Bahn.
Direkt noch oder irgendwas essen gehen oder so. Ne? Also für den Alltag freue ich mich drauf, das wird cool. Aber auch da dann irgendwie so Stücke zu erleben. Weil, also was Neues. Schön. So, aber ihr geht natürlich nicht einfach so. Ihr zieht nicht einfach so aus und sagt, gut, dann wechseln wir das Gebäude, denn das Gebäude hier bedeutet euch ja bestimmt auch ein bisschen was. Und ihr wärt ja nicht das Schauspiel Dortmund, wenn ihr nicht mit einem Knall gehen würdet.
Natürlich.
Und deswegen gibt es ja noch eine Abschiedsgala mit dem Titel Glitzer, Glamour und Goodbye. Am 26. und 29. März findet die statt. Was können wir oder was können die BesucherInnen erwarten? Wird es eher eine Party? Wird es emotional? Was ist da geplant?
Ich würde sagen, es ist alles. Wir haben uns total lange darüber unterhalten, wie man das eigentlich aussehen lassen könnte. Weil das Interessante ist ja, dass das Schauspielhaus, so wie es jetzt da steht, auch schon ein Interim ist. Das wurde gebaut, damit das 5 Jahre steht. Das ist jetzt, glaube ich, 75 Jahre her.
Fast geklappt,
genau. Und wir wollen uns verabschieden von dieser tollen Bühne vorerst, bevor wir dann in einiger Zeit wieder zurückkommen und wollen zeigen, was ist eigentlich bisher passiert. Wir werden darüber sprechen, wer hier vielleicht noch alles war und wir werden viel singen miteinander. Und dazwischen wird aber auch gesungen, so dass es emotional und traurig ist, weil es natürlich auch eine Abschiedsparty für die Drehbühne ist, weil die müssen wir tatsächlich zurücklassen.
Okay, ja, okay. Wie geht's dir mit dem Auszug? Weil ich kann mir vorstellen, dass das Gebäude, ich meine, du bist jetzt auch eine Weile schon hier Intendantin, man geht hier jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Wie geht's dir persönlich so damit?
Es ist total komisch, weil als Leitungsperson ist man ja angehalten, die Richtung vorzugeben, sicherzustellen, dass alle sich sicher fühlen und Verbindungen zu stiften. Und ich hatte jetzt schon den Moment, wir haben jemanden verabschiedet und ich habe noch ein paar Worte gesagt und wollte dann einladen, dass Menschen im März die letzte Möglichkeit haben, auf der Bühne, auf der großen Bühne Sachen zu sehen und dachte, okay, ich mache das jetzt eben und sage dann ein Programm. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gemerkt, es hat mich richtig mitgenommen, weil ich musste dann auch sagen, ich bin jetzt selber ganz überrascht, dass es mich dann doch schon so anfasst, weil es gibt KollegInnen, die hier arbeiten. Eine Kollegin von mir, die hat mir mal gesagt, sie hat hier schon gearbeitet, da bin ich noch mit der Windel um einen Tannenbaum rumgelaufen.
Schön.
Ja, und da hat sie tatsächlich recht und jetzt bin ich ihre Chefin und jetzt verabschieden wir gemeinsam diesen Ort. Und das ist natürlich was anderes, ob man hier seine Ausbildung schon gemacht hat, dann, weiß nicht, 3 oder 4 Intendanzen erlebt hat und sich jetzt von einem Ort verabschiedet, an dem man 45 Jahre, 40 Jahre immer jeden Tag gekommen ist. Also wenn ich jetzt mit 7 Jahren hier sage, es ist krass für mich, mich zu verabschieden. Und trotzdem merke ich, es ist einfach ein wichtiger Ort für mich.
Natürlich.
Wie für alle anderen KollegInnen auch, weil es war meine allererste Intendanz. Mhm. Es war ein Ort, an dem ich meine ersten Dinge hier im Ruhrgebiet gesehen habe. Damals, als ich noch studiert habe. Ich kannte Michael Eickhoff schon aus Nachgesprächen, weil ich hier Sachen angeguckt habe. Ich habe Kai Voges in Berlin kennengelernt, weil ich dort im internationalen Forum war. Und es gibt so ganz viele Momente, wo ich irgendwie so in der Peripherie des Schauspiels Dortmund schon war, als ich noch studiert habe und gar nicht gedacht hätte, dass ich mal Intendantin werde. Und jetzt die Aufgabe zu haben, nach diesen vielen Intendanzen das Haus zu verabschieden, mhm. das ist schon nicht so einfach. Mhm. Also es ist schon sehr bewegend auf jeden Fall. Und natürlich mache ich das auch immer im Hinblick darauf, dass ich weiß, wir werden irgendwann hierher zurückkommen. Ja. Und hoffentlich natürlich in ein fantastisches neues Gebäude. Und wenn ich das dann nicht bin, dass eine andere Kollegin vielleicht die Ehre hat, dieses neue Gebäude zu eröffnen. Ja. Aber es ist schon, es ist halt eine sehr besondere Bühne. Die hat auch sehr besondere Spielregeln. Die ist sehr anders als andere Bühnen, muss
okay.
man sagen.
Okay, kannst du Beispiele nennen?
Soweit ich weiß, ist es die einzige trapezförmige Bühne in ganz Deutschland.
Ach, okay.
Diese Schräge, die es gibt, ja. Man sieht da an der Seite so zwei große Metalltore. Das ist ja eine Schräge, die den Bühnenraum total spitz zulaufen mhm. lässt. Das ist, soweit ich weiß, bitte korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege, die einzige Bühne in Deutschland, bei der das so ist. Und dadurch ergeben sich einfach Besonderheiten, weil normalerweise ist ja eine Bühne viereckig oder rechteckig, mhm. weißt du? Und hier musst du ganz anders Bühnenbilder bauen. Auftritte müssen ein bisschen anders sein.
Verstehe.
Und es ist auch akustisch ein sehr besonderer Ort. Und deswegen, ja. Und es ist der Ort mit der Drehbühne, die, würde ich sagen, mit eines der selbstbewusstesten Ensemblemitglieder ist. Weil die wirklich nur arbeitet, wenn sie möchte.
Ja, so. Genau. Im Opernhaus die übrigens auch.
Ja, ja wirklich? Ja.
Drehbühnen sind ein bisschen ja, eigen. Ach so, und mit der trapezförmigen Bühne, stimmt's, wo du sagst, ja, man kann häufig dann auch so die Seitenwände sehen,
genau.
was ich liebe in Inszenierung genau. tatsächlich, dass man irgendwie so ein bisschen da diese Backsteinmauern und so mal sieht und so ein bisschen was vom Backstage sieht. Und ich glaube, das ist für das Publikum, was jetzt nicht jeden Tag Backstage-Theater-Eindrücke hat, auch cool ist. Also ich liebe das immer in Inszenierung, wenn man das hier mhm, sehen kann. Mhm. Aber stimmt, das ist natürlich wegen der Form. Ja, so du sagst, ist mir noch nie so bewusst gewesen. Ja, aber glaube ich, dass das eine große Aufgabe für dich persönlich ist. Und ich finde auch, das hat gar nichts unbedingt mit den Jahren zu tun, die man jetzt schon hier an dem Haus ist, sondern eben auch, was man damit verbindet und was man bewirkt hat, hier erlebt hat. Also ich meine, ich bin jetzt in meiner vierten Spielzeit und bin ich mal nur im für Schauspiel tätig und auch ich find's traurig irgendwie.
Oder?
Also ja, Abschiede sind traurig, aber können auch gut sein. Es wird alles gut werden.
Sehr gut.
Ja, also genau, es steht viel an, deswegen schön, dass du hier im Podcast bist und jetzt auch ein bisschen was dazu erzählen konntest und kannst und auch zu den Plänen. Wann genau ihr zurückkommt, kann man ja wahrscheinlich noch gar nicht so einschätzen, weil da spielt ja so viel mit rein.
Ich meine, man kennt das ja in Deutschland, wenn gebaut wird, ja. werden Zeiten eingehalten,
deswegen.
Es passiert nichts, hier gibt's keine Blindgänger, es ja. kommen keine Überraschungen. Gehen wir davon aus, dass wir in 2 Jahren wieder zurück sind.
Genau.
So, wie man das ja kennt.
In 2 Jahren sprechen wir dann hier wieder im neuen Gebäude.
In 2 Jahren sprechen wir dann wieder, dann werden wir hier wahrscheinlich in einem Treppenhaus
ja.
sitzen. Aber das machen wir dann.
Genau. Das halten wir jetzt mal so fest. Genau, lass uns noch zu deiner Produktion kommen, die Dreigroschenoper. Genau, die steht jetzt an, wie du meintest gerade, von Bertolt Brecht. Ich glaube, einer der bekanntesten Titel. Ich würde sagen, die meisten unserer HörerInnen haben vielleicht die Dreigroschenoper schon in irgendeiner Art von Inszenierung gesehen. Aber sag doch gerne nochmal, worum geht es in dem Stück?
In dem Stück geht es wird immer gesagt, es geht um Mackie Messer. Einen Verbrecher, der sein Unwesen auf den Straßen Londons treibt und die Tochter seines Erzfeindes, Mr. Peachum, heiratet. Ich würde sagen, In Wirklichkeit haben Brecht, Kurt Weill und, muss man sagen, Elisabeth Hauptmann ein Stück geschrieben und komponiert, das sich mit einer sehr sinnlichen Form der Kapitalismuskritik auseinandergesetzt hat. Weil wenn man das Stück genau anguckt, merkt man, dass alle Figuren, die in dem Stück sind, vielleicht bis auf die Moritatensängerin, eine Agenda verfolgen, wie sie in einem kapitalistischen System gut überleben. Mr. Peachum hat ein Unternehmen, das so tut, als ob er die Versehrten auf den Straßen Londons unterstützen würde. Und in Wirklichkeit nutzt er aber eigentlich so eine Battle-Mafia, um sich selbst zu bereichern. Mhm. Seine Frau findet man irgendwann raus, die findet es eigentlich ganz gut, dass sie ein gutes Leben hat und mag das ganz gerne, Geld zu haben. Und die Tochter, die, da gibt es unterschiedliche Ideen davon, aber bei mir ist es gerade so gebaut, dass sie es eigentlich ganz schön fände, wenn sie ihr eigenes Unternehmen hätte und nicht die ganze Zeit bei den Eltern zu Hause ist. Mhm. Und deswegen da auch nicht so in die Ehe mit Mackie Messer reinstolpert, sondern man relativ gut erkennt, dass sie vielleicht in Wirklichkeit auch eine Agenda verfolgt. Und warum ich das so spannend finde, ist, weil das Stück zeigt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und die Frage ist am Ende, wie kannst du überleben? Und es wird dann relativ schwer für ein Publikum zu sagen, das ist die schlechte Figur, das ist der Bösewicht oder der, dem wir moralisch überlegen sind, weil man relativ schnell merkt, wenn man sich in einem, sagen wir, unguten oder komplexen System bewegt, wie es nun mal in einem Kapitalismus ist, ist es schwer zu sagen, ist dann der, der klaut, der Schlechteste oder ist der, der die Bettlermafia gründet, der Schlechtere? Mhm. Oder ist die, die den Verbrecher betrügt, die schlechte Person? Weil Betrug an sich ist ja schlecht, aber sie betrügt ja einen Verbrecher. Und das finde ich unglaublich interessant, weil ich das Gefühl habe, sehr spannende, sehr komplexe Figuren zum Arbeiten zu haben. Und das ist immer spannend. Und gleichzeitig Cosima Schubert und Jasko Fifus machen die Dramaturgie und graben sich gerade so in alle Hintergrundtexte von Brecht und Weill und Hauptmann ein. Und als ich dann mit dem Vorschlag gekommen bin, was wäre denn, wenn die Frauenfiguren nicht ganz so naiv wären, kam dann raus, dass es in Wirklichkeit irgendwann einen Punkt gab, an dem Brecht geschrieben hat, dass ihm wichtig ist, dass die auch eine Agenda haben, dass es eben nicht so ist, dass sie einfach in ihr Schicksal reinstolpern. Und es ist auch nicht so bei der Dreigroschenoper, weil da steht ja eine große Stiftung dahinter, die darauf achtet, dass da Werktreue eingehalten wird, was wir natürlich auch tun. Aber es ist ganz spannend, weil es gibt vier Versionen von der Dreigroschenoper. Und das ist natürlich interessant, dann über Werktreue zu sprechen, wenn man merkt, dass Brecht und Weill nach der Premiere nochmal daran gearbeitet haben, weil sie von einem Kritiker Feedback bekommen haben. Mhm. Dann merkt man, dann wurde nochmal daran gearbeitet. Da haben sie dann Songs verändert. Und dann merkt man, gibt's eine Version, die nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal bearbeitet wurde, wo dann sehr klar der Nationalsozialismus noch mal ganz anders in den Liedern vorgekommen ist. Aha. Und ich finde es unglaublich spannend, mit einem Material zu arbeiten, wo ich nachvollziehen kann, wie die KünstlerInnen, die das entwickelt, komponiert und geschrieben haben, sich selbst immer versucht haben, in die Zeit einzuschreiben und das Feedback und die Erlebnisse mit in dieses Werk zu bringen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil wir im Grunde aus all diesem Material versucht haben.
Das war jetzt mal eine Frage gewesen.
Genau, wir haben alles zusammengenommen und eben geguckt und versucht rauszufinden, wo sind dann auch so Spuren, wo man sagen kann, ah, guck mal, es gibt Notizen und Anmerkungen und Fußnoten und in Partitur gibt es dann noch was. Es gibt ein ganz anderes Ende als das, was letzten Endes in die Dreigroschenoper gekommen ist. Okay. Was ich super spannend finde, weil das Ende im Grunde, dass es ursprünglich gab, aber jetzt erzähle ich so viel über Dreigroschenoper. Aber es ist okay. Ja. Es ist einfach wahnsinnig spannend.
Ja, total. Deswegen
ist hier weiter. Deswegen, ich hoffe, Sie finden es auch so interessant wie ich. Aber es gibt ein Ende, als ich das gelesen habe, dachte ich, ach so, das willst du eigentlich. Und zwar geht es darum, Mackie Messer soll gehängt werden, weil die Welt ist schlecht. So wird es auch gesagt in einem der Songs. Der Mensch ist gut, die Welt ist schlecht. Er soll gehängt werden und dann plötzlich fragen die Figuren, ja, aber was machen wir denn jetzt? Und Brecht taucht auf und sagt, ja, ihr macht jetzt, was ich sage. Und dann sagen die Figuren, ja, aber was ist das für ein Ende, das du hier geschrieben hast? Und dann steht da, der Autor sagt, ja, dann macht er euren Scheiß doch alleine. Und der Autor verschwindet und die Figuren sprechen dann untereinander als Figuren auf der Bühne, wie sie jetzt dieses Ende machen. Und das ist natürlich Wahnsinn zu überlegen. Das ist ein Stück, das im frühen 20. Jahrhundert geschrieben wurde. Und da hat jemand so eine Metaebene aufgemacht, die einfach als Theaterschaffende immer super spannend ist, wenn das Theater selbst sichtbar wird, ja, auf der Bühne.
Total.
Und dieses Ende ist aber in der Form gar nicht so reingekommen, sondern es wurde dann nochmal verändert. Aber deswegen die Hintergrundinformation, in Wirklichkeit gibt es ein Ende, in dem der Autor mit den Figuren spricht und die Figuren den Autor dann rauswerfen.
Witzig. War das bei Das Kapital des Musical davon inspiriert, weißt du das? Es erinnert mich jetzt gerade voll daran. Ja,
es ist total interessant, dass du das sagst, aber der Regisseur Kieran Joel, ja, der damals Das Kapital gemacht hat, der dann Antichristi diese, ja, Spielzeit gemacht hat, der macht das immer. Der macht das als Regisseur, dass er das Theater als Theater immer sichtbar macht.
Genau, aber dieses, dass, ja, die Figuren nicht wissen, wie das Stück endet, ja, das habe ich jetzt sofort daran erinnert.
Das ist Kieran.
Ja.
Das ist Kieran im Probenprozess, der, ja, da nicht weiß, wie es ausgeht.
Stimmt, bei Antichristi war ja auch die Ebene dann, genau. Ja.
Mit dem Cat-Content.
Genau das und das, wo ist Robert, yeah, und dann er ist gerade in einem anderen Handlungsstrang. Und, yeah, so, genau. Ich habe es erst vor, yeah, kurzem gesehen, deswegen habe ich es so richtig präsent, yeah, gerade. Ja, aber witzig, ich habe mich jetzt voll dran erinnert. Ich liebe das auch mal, wenn die Ebene dann so aufgebrochen wird, mhm, und dann man kurz einmal so, mhm, raus ist. Ach ja, ich bin ja im Theater. Mhm. Genau, also du meintest gerade schon, dass die Drei-Groschen-Oper von dir im Salzlager auf der Kokerei Hanse aufgeführt, mhm, wird. Außerdem ist es die letzte Schauspielpremiere in dieser Spielzeit. Was würdest du sagen, macht deine Drei-Groschen-Oper noch so besonders?
Ich würde sagen, alle Drei-Groschen-Opern, die ich bisher gesehen habe, die haben sich sehr auf die Musik konzentriert und ich hatte in der Vorbereitung manchmal das Gefühl, ich verstehe gerade gar nicht, wieso der Song an dieser Stelle sitzt. Und als ich dann die Texte angeguckt habe, habe ich gemerkt, dass ganz oft sehr viel szenisch gestrichen wird. Mhm. Und wir haben in der Vorbereitung versucht, dass wir Gesprochenes und Gesungenes gleichwertig auf der Bühne stattfinden lassen. Ob das am Ende so gelingt, müssen Sie sich selber anschauen. Aber ich kann sagen, was es besonders macht, ist, dass der Fokus, ich bin Schauspielregisseurin und Musiktheater mache ich ab und zu, aber diesmal sehr klar auch im Szenischen ist. Und der Versuch ist wirklich, beide Ebenen so miteinander zu verknüpfen, dass für Sie als Publikum klar wird, ach, deswegen ist dieser Song da, weil er nämlich in Wirklichkeit eine Antwort auf die Szene ist. Es ist so ein bisschen wie in diesen Seifenopern oder Musicals, wo eine Figur eine Frage stellt und dann wird plötzlich geantwortet, mhm, im Song. Mhm. Und das haben Weil, Brecht und Hauptmann einfach wirklich wahnsinnig schlau zusammengesetzt. Und ganz oft merkt man aber, weil es ein doch eher längerer Theaterabend ist, dass dann das Szenische so ein bisschen hinten rüberfällt, mhm, und man sich auf die wirklich spektakuläre, tolle Musik konzentriert. Die wird bei uns auch natürlich vorkommen. Es gibt eine Liveband auf der Bühne, die jeden Abend da, cool, ist und, ja, mitspielt. Die sind auch gerade schon im Proben. Und ich hoffe, dass die Kombination aus diesem sehr, sehr besonderen Ort, aus einer ganz besonderen Publikumssituation, weil es gibt ja kein Proszenium mehr, sie gucken nicht alle nur nach vorne, sondern das Publikum wird auf zwei Seiten sitzen, und dem großen Ensemble, es gibt einen Chor, der dabei ist, einen Abend schafft, der einfach ein unglaublich unterhaltsamer Abend ist, in dem trotzdem drei KünstlerInnen versucht haben, etwas über die Welt, in der wir leben, zu erzählen.
Ihr seid jetzt gerade in den Vorproben, richtig? Mhm. Also das Produktionsgespräch oder Konzeptionsgespräch hat noch nicht stattgefunden, was, mhm, ja immer so den Startschuss der eigentlichen, ja, Proben bildet. Was genau bedeutet Vorproben?
Vorproben heißt, dass seit Februar das Ensemble mit Stimmbildung und Einstudierung beschäftigt ist. Das heißt, das ist ja nicht normal, dass ein Schauspielensemble plötzlich 2 Stunden Musik, ja, auf der Bühne singt. Und deswegen muss da die Stimme nochmal anders vorbereitet werden, weil eine Schauspielstimme ist ja eigentlich darauf ausgerichtet, dass sie 4, 8, 10 Stunden sprechen kann, aber nicht so lange singen kann. Mhm. Und dann fängt man damit an, dass man Stimmbildung macht, dass die Stimme vorbereitet wird. Und dann geht es in die Einstudierung, damit alle die Songs überhaupt kennen. Und dann geht es im nächsten Schritt dazu, dass sie mit der Band zusammen, mhm, die Songs arbeiten. Aber man versucht im Grunde vom Kleinsten ins Größere zu kommen. Und dann, wenn ich glaube, 4, 6 Wochen Musikproben hinter uns sind. Erst dann darf ich als Regisseurin überhaupt irgendwas Szenisches machen. Mhm. Und dann beginnen die szenischen Proben. Und im Mai kommen dann Band und szenische Einstudierung zusammen.
Wenn es dann soweit ist und du anfängst zu proben mit dem Ensemble, wie würdest du sagen, ist deine Arbeitsweise als Regisseurin? Als Beispiel, ich habe das gleiche auch Jessica Weißkirchen gefragt und sie hat gesagt, das fand ich total interessant, dass sie meistens anfängt, irgendwie körperlich zu arbeiten. Mhm. Also es geht erst darum, wer steht wo, also erst in Bewegung. Sie meinte, ist es wichtig, mit Bewegung anzufangen und danach kommt irgendwie der Text. Ich hatte schon ein paar RegisseurInnen jetzt hier im Podcast und jeder hat da irgendwie eine andere Arbeitsweise und Herangehensweise, wenn die erste Probe, sage ich mal, beginnt. Wie würdest du sagen, ist deine Arbeitsweise als Regisseurin?
Ich glaube, das Einzige, was meine Arbeitsweise über die unterschiedlichen Texte, die ich auf die Bühne gebracht habe, verbindet, ist, dass ich etwas brauche, was mich irritiert. Also ich merke, für mich beginnt die ganze konzeptionelle Arbeit darüber, dass ich an etwas hängen bleibe, wo ich merke, ah, die Welt interessiert mich. Also ich habe mal, im Studium sollten wir mal zu Realismus arbeiten und das liegt mir überhaupt nicht als Regisseurin, weil alles ist, was es ist. Also wenn da steht, die Familie ist in einem Wohnzimmer und da ist ein Telefon, dann muss das ein Wohnzimmer mit einem Telefon sein, weil die Vorgänge durch den Autor, die Autorin so festgelegt sind, dass du all das immer brauchst. Und dann habe ich gesucht und habe keinen Text gefunden. Mein Prof gesagt, ich finde nicht. Und dann habe ich irgendwann eine Ibsen-Übersetzung gefunden, die so hart und so krass war von Nora, dass ich dachte, boah, das finde ich super interessant, weil ich mich frage, bei Nora geht es um Machtverhältnisse innerhalb von bestimmten Beziehungen. Und ich mich interessiert habe, was passiert eigentlich, wenn man das als Spielanordnung betrachten würde. Und von dort an arbeite ich dann weiter und gucke, was heißt es für die Bühne. Das heißt, wenn es ein Spiel ist, dann müssen alle irgendwie immer auf der Bühne sein. Und ich merke, dass ich mich sehr, ich würde sagen, meine Arbeitsweise ist, mich über den Text, mit dem ich mich beschäftige, in eine Ästhetik ranzuarbeiten. Mhm. Wenn Sie Nika Mischkovic fragen würden, eine Kollegin aus dem Ensemble, die hat irgendwann mal gesagt, ich orchestriere Stille auf der Bühne, weil für mich Stille genauso wichtig ist wie das gesprochene Wort. Und mich interessiert sehr Spannung und Ungesagtes, Unausgesprochenes erfahrbar zu machen für ein Publikum. Diese Momente, wo man nicht genau weiß, was wird passieren? Wie geht's weiter? Ich finde, es gibt auch so Momente, so 15-minütige Stille, so ganz, ganz lange nichts zu sagen. Da geht man dann durch so unterschiedliche emotionale Momente. Einer meiner Regievorbilder, Christoph Marthaler, hat mal eine Oper gebaut, in der 15 Minuten keine Musik gespielt hat. Und ich werde das nie vergessen, weil ich saß da drin, das Publikum ist ausgerastet. Der Dirigent war nicht da. Leute haben gepfiffen, weil nichts passiert ist, außer dass eine Frau eine Zigarette geraucht hat. Und ich fand das so spektakulär, weil es natürlich was macht mit ihnen als Publikum, weil sie irgendwann, weil sie denken, oh, komm, jetzt bin ich veräppelt oder was ist denn hier los? Aber es kann natürlich auch passieren, dass man so angespannt ist, dass dann, wenn es losgeht, sie mit einer ganz anderen Energie in die Inszenierung einsteigen. Und das sind so Dinge, die interessieren mich wahnsinnig. Ich glaube, dass der Körper auf der Bühne wahnsinnig wichtig ist, weil ich dem Körper mehr vertraue als dem gesprochenen Wort. Weil man kann ja immer sagen, ich liebe dich und dann ist der Körper aber mit verschränkten Armen weggedreht. Was soll ich dir dann glauben? Mhm. Sagt diese Figur dann die Wahrheit oder nicht? Und was mich interessiert ist, oder ich würde sagen, bei der Drei-Groschen-Oper ist die Arbeitsweise nochmal, ist es eine ganz andere Arbeitsweise für mich, weil normalerweise fange ich dann an zu hamstern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du so eine Sache irgendwie hast, mit der du dich beschäftigst, dann taucht sie überall immer wieder auf. Und dann fange ich an, alles zu sammeln. Ja. Bilder, Instagram-Posts und denke, witzig, das taucht dann immer auf.
Ja, total.
Das ist natürlich in der Psychologie auch erklärt, warum das so ist, weil man natürlich den Blick dann auch anders darauf hat. Aber ich stopfe dann so alles in mich rein, jede Assoziation, die es irgendwie gibt, jeden Text und schiebe das dann auch zu meinem Team, dass wir dann von dort aus eine Ästhetik entwickeln, eine Textfassung machen. Und bei Drei-Groschen-Oper ist es ja ein bisschen anders. Weil normalerweise wäre es mein künstlerisches Team, also Bühne, Kostüm, Sound, die wir gemeinsam ein Universum bauen. Und hier ist es so, dass Brecht, Weil und Hauptmann rechtlich so geschützt sind, dass sie mit mir am Tisch sitzen und das Universum bauen. Verstehe. Weil die Textfassung darf nur auf eine bestimmte Art und Weise gestrichen werden. Die Musik darf nur auf eine bestimmte Art und Weise gespielt werden. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich als Regisseurin, wie man das ja so anrüchig manchmal sagt, so Regietheater mache und dann einfach durchgehe und man sieht immer Julia Wissert und vielleicht manchmal zu wenig von den anderen. Und manchmal ist es ja auch ganz schön, können wir uns auch drüber streiten, mit der neuen Dramatik ist es ja manchmal so, dass es gut ist, viele, viele Elemente aus Regieperspektive drin zu haben, weil man manchmal beim Text denkt, okay, da braucht es vielleicht noch 10, 15 Jahre, bis dann die Autorenperson vielleicht nochmal ein anderes Gewicht in der Sprache entwickelt hat. Aber man sieht schon, da ist jemand auf dem Weg. Und dann kann man als Regie eine andere Funktion übernehmen. Und hier ist es einfach so, es fühlt sich zumindest so an, als ob ich mit den Brecht, Weil, Hauptmann zusammensitze und mich frage, wie kann Jotam Schlesinger, der die musikalische Leitung des Abends hat, auf der musikalischen Seite einen Zugriff sichtbar machen? Und wie kann ich auf der Regieseite zeigen, das ist der inhaltliche Strang, der mich darin interessiert, sodass trotzdem Brecht, Weil und Hauptmann immer noch zu erkennen sind. Und das ist natürlich ein sehr anderes, viel vorsichtigeres und auch viel mehr gerichtetes Arbeiten, weil du ja immer aus der Perspektive von den dreien guckst.
Verstehe.
Also was tragen, wenn in dem Text steht, es gibt ein Hurenhaus. Entschuldigung für das Wort, aber so steht das bei Brecht.
Ja.
Genau. Wie sehen die Kostüme dann aus? Was meint er dann damit? Und auch dazu gibt es Hintergrundinformationen, weil es im Text eine Notierung gibt, in der steht, dass er nicht möchte, dass man die Huren bei der Arbeit sieht. Es soll keine Romantisierung von Sexarbeit geben, sondern er möchte, dass sie in einer alltäglichen Situation gezeigt werden. Und das ist natürlich super interessant, weil das für mich was bedeutet fürs Kostüm.
Klar.
Weil man kann ja irgendwie sagen, was auch immer ihre Fantasie jetzt dazu ist, es könnte in die eine Richtung gehen und man hat vielleicht mehr Kostümteile. Oder man kann in eine andere Richtung gehen und sagen, man hat weniger Kostümteile. Und beides wird etwas erzählen.
Ja.
Und meine Vermutung ist aber, dass Brecht nicht möchte, dass da wenige Kostümteile sind, sondern dass er möchte, dass diejenigen, die in der Ordnung, die er geschaffen hat oder der Ordnung, in der wir leben, in der Marginalisierung, in der Unsichtbarkeit oder Kriminalität arbeiten, eben nicht bei einer kriminellen Handlung gezeigt werden, sondern er möchte Kaffee trinken, sitzen, schnattern, nähen, steht da auch drin. Und das finde ich schon super interessant, dann so auszugraben und rauszufinden, was könntest du gemeint haben?
Was war in seinem Kopf vielleicht?
Was war in deinem Kopf? Und dann auch immer im Hintergrund zu wissen, er hat immer gesagt, es ist eine Kritik, also zu gucken, was ist die Kritik und wie ist die so formuliert, dass ich als Publikum nicht beleidigt werde, sondern denke, interessant, das ist eine interessante Perspektive auf die Welt.
Finde ich total spannend, weil man sieht dann immer nur Drei-Groschen-Oper, dann denkt man, da gab es ja diese Romanvorlage und dann wird es irgendwie auf die Bühne gebracht. Aber das, ja klar, dass es zum Teil auch sehr limitiert ist, was man für Möglichkeiten hat und sich da trotzdem kreativ auszuleben, also spannend, sehr spannende Arbeit und ist wahrscheinlich dann auch natürlich ein ganz anderes Arbeiten, als wenn du einen Roman von Nejat Üzeri auf die Bühne bringst, mit dem du im engen Kontakt bist, den du fragen kannst, ist es okay für dich, wenn wir das so und so machen, ist es in deinem Sinne und dich einfach da austauschen kannst, als hier diese rechtlichen Vorgaben zu haben, also was würdest du sagen, wenn du sagst, du hamst das dann erstmal alle Informationen, die du findest, wie früh beschäftigst du dich so mit einem Stück, wo du weißt, das werde ich demnächst inszenieren? Wie früh fängt man da an?
Ich glaube, Drei-Groschen-Oper ist 2 Jahre, 1,5 Jahre bestimmt. Also im Grunde Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, es gibt einen Anfangspunkt, an dem man sich beschäftigt, sondern im Suchen nach neuen Stoffen hast du ja dann manchmal Stoffe, die passen für eine Spielzeit und manchmal denkst du, ich finde dich aber so toll, ich werde dich irgendwo, auf der Regieschule hieß es immer, in der Schublade haben.
Ja, okay.
Dass du weißt, okay, wenn irgendwann die Möglichkeit kommt, dann kann ich das nochmal vorschlagen, weil ich es immer machen wollte. Und ich würde auch sagen, jetzt, wo ich schon länger inszeniere, finde ich es immer ganz spannend, wenn meine Freundinnen dann sagen, sie können mittlerweile wahrscheinlich alle mit geschlossenen Augen eine Julia Wissert-Inszenierung erkennen, weil sie wissen, da gibt's so thematische Verbindungen.
Ja.
Und die siehst du ja selber nicht, wenn du die Arbeiten machst, sondern du merkst ja nur, oh, das ist was, was dich interessiert. Mhm. Und dann kommt es auf die Bühne und ein Freund von mir, der ist ein sehr bekannter Cellist, der meinte irgendwann mal, ich könnte mit geschlossenen Augen deine Arbeit erkennen, weil es ist immer das, das, das und das. Mhm. Und da dachte ich schon, ah, witzig. Man denkt irgendwie, nein, ich bin ganz frei und offen und suche etwas Neues. Und am Ende ergibt sich aber trotzdem immer so eine thematische Engführung oder eine ästhetische Entwicklung. Und das ist ja auch total toll.
Ja, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, ist ja eigentlich nur positiv, dass man deine Arbeit dann erkennt.
Ja, total.
Also diese eigene Handschrift dann. Diesmal steht fast das ganze Ensemble auf der Bühne. Also es wird eine richtig große Produktion.
Es wird eine so große Produktion. Ich dachte bei der Konzeptionsprobe wirklich, ich kam rein und hatte kurz eine Panikattacke, weil da 30 Plätze waren.
Wahnsinn. Und das dann auch noch in einer anderen Location und so. Aber jetzt gerade, also am Anfang probt ihr ja dann erstmal noch hier, oder? Oder wann geht ihr dann rüber? Weil da muss man den Raum ja auch ganz anders denken.
Genau, wir sind jetzt gerade, um Text zu arbeiten, hier im Schauspielhaus. Wir haben aber mit den tollen KollegInnen der Oper verabreden können, dass wir eine Opernprobebühne diesmal bekommen. Mhm. Weil die Probebühnen der Oper etwas größer sind als die, die wir haben. Und gleichzeitig ist sie aber trotzdem nicht groß genug für das Bühnenbild, das wir aufbauen müssen.
Okay.
Was auch ganz interessant ist. Aber das heißt, dass wir diesmal in Körne proben, in der Alten Straße. Mhm. Was das erste Mal sein wird.
Naja, spannend.
Super spannend.
Ja, die sind wirklich groß, die Bühne, stimmt. Aber ja, eigentlich richtig schön, dass es da nochmal so eine riesige Produktion jetzt zum Abschluss der Spielzeit ist. Und wenn du sagst, großes Bühnenbild und so, bin ich ja immer Fan von. Von daher freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird... Das wird, glaube ich, richtig cool. Und ihr könnt natürlich auch alle sehr gerne dann in die Kokerei Hansa vorbeikommen. Würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Genau. Ja, du bist aber nicht nur Regisseurin, Julia. Du bist auch noch so ein bisschen Intendantin nebenbei vom Schauspiel Dortmund. Da war ja noch was.
Ja, da war noch was.
Und zwar bist du seit 2020 beziehungsweise der Spielzeit 2021 hier am Schauspiel Dortmund. Ja, wie wird man Intendantin? Möchtest du was zu deinem Werdegang erzählen? Wie kam es dazu, dass du jetzt hier bei mir sitzt?
Ich war, bevor ich Intendantin war, Regisseurin und habe mich dann, wann war das, 2019, habe ich die Ausschreibung gesehen und habe mich beworben und dachte, damals war ich Teil des Leitungsteams des Schauspiel Hannover mit Sonja Anders und Sonja Anders ist auf mich zugekommen und hatte gefragt, ob ich mir ein künstlerisches Konzept für eine Bühne überlegen kann, die Kumbalandsche. Ich würde sagen, das schönste Treppenhaus Deutschlands, weil die Kumbalandsche Bühne ist im Grunde eine Studiobühne und ein riesiges Treppenhaus, auf dem auch Veranstaltungen stattfinden. Und das habe ich gemacht und war dann zwei Spielzeiten mit Sonja Anders auch in Hannover und hatte mich aber dann in der ersten Spielzeit in Hannover schon hier beworben und dachte aber, mich hat einfach interessiert, wie ist denn so ein Bewerbungsprozess? Ich finde das Haus ist super spannend, ich finde Dortmund ist wahnsinnig interessant. Ich versuche das einfach mal und dann bewirbt man sich und kommt in ein langes, langes Auswahlverfahren und muss ein künstlerisches Konzept vorstellen. Und wenn man den Nerv des Ausschusses trifft und des Gremiums, dann bekommt man den Job. So.
Okay. Und du hast gerade gesagt, während deines Studiums, also hast du Regie dann studiert?
Mhm, genau, ich habe in London Theater und...
Toll.
Ah, ja?
Ja.
Cool.
Liebe London.
Okay. Ja. Ich habe in London Theater, also Media and Drama studiert. Das ist so ein bisschen schwer. Es ist so wie angewandtes Theater. Das war damals in Deutschland noch nicht so richtig bekannt. Da ging es um so Performance-Studien und Stückentwicklung im Grunde, kann man sagen. Und das gab es in Deutschland in Hildesheim und Gießen schon, aber das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, sondern habe mich dann in London beworben und bin dann in London angenommen worden und habe dann dort studiert und meine Dozierenden waren immer praktizierende KünstlerInnen. Cool. Und hatte dann dort einfach das Glück mit, ich weiß nicht, ob du Gossip Girl geguckt hast, da gibt es so eine Episode, wo sie in so eine Theaterinszenierung gehen.
Ja, 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 genau.
Das sind meine Dozenten gewesen.
Ach, witzig.
Das
wie
ist
krass.
Punch Drunk.
Okay.
Und bei denen habe ich studiert und bin dann so in diese site-specific Performance-Ecke gekommen und fand es immer wahnsinnig interessant, wie man Räume anders bespielen kann, um einem Publikum eine andere Theatererfahrung.
Das fand ich nämlich in der Episode auch eine coole Idee, dass die es dann sozusagen, ja, so während sie durch die Räume gegangen sind, so eine Theatererfahrung hatten. Da dachte ich schon so, oh, so, das würde ich auch mal gerne mitmachen.
Ja. Witzig, ja.
Cool. Okay, ja.
Und dann bin ich von London, jetzt muss ich überlegen, ich bin dann aus London irgendwann zurückgekommen, weil ich eine Stelle angeboten bekommen habe in Basel am Theater als Regieassistentin und habe das dann gemacht, weil London ist eine fantastische Stadt, aber sie ist unglaublich teuer.
Ja.
Unglaublich teuer, also man muss sehr viel Geld verdienen, um dort irgendwie über die Runden zu kommen.
Ja, glaube ich.
Und habe
ja.
dann in Basel als Regieassistentin gearbeitet bei Elias Perich und habe die Zeit genutzt, um alles anzugucken, was es irgendwie am Theater Basel gab und habe dort meine erste Calixto Bieto-Inszenierung gesehen. Für alle, die ihn nicht kennen, das ist ein katalanischer Opern- oder Musiktheaterregisseur, der künstlerisch nicht unumstritten ist und nicht unumstritten, weil er sehr radikal und extrem mit sich und seinen Künstlerinnen ist. Und ich habe von ihm Salome gesehen und dachte einfach, also ich werde das nie vergessen, weil ich saß im Theater Basel und es war einfach, es war so beeindruckend, die Kraft und die Energie, dass ich immer dachte, wow, das fand ich richtig toll. Das habe ich vom Theater Basel mitgenommen. Diese Frage von Gnadenlosigkeit im Umgang mit bestimmten Texten und Körpern auf der Bühne. Natürlich immer in einem kontrollierten Raum, aber dass bestimmte Texte eine bestimmte Gnadenlosigkeit vielleicht erfordern. Und von Basel bin ich dann nach Oldenburg. Und nach Oldenburg habe ich dann gedacht, vielleicht wäre es cool, nochmal so Regie zu studieren, um so zu wissen. Ich habe immer gedacht, wenn man Regie studiert, dann weiß man, was Regie ist. Und ich glaube, ich könnte es heute so ein bisschen besser beschreiben, aber wie du schon gesagt hast, jede Regieperson hat einen anderen Prozess.
Mhm.
Es gibt keine, wahrscheinlich keine zwei Regiepersonen oder Kollektive, die sagen, das ist der identische Prozess.
Ja.
Es gibt bestimmt Sachen, die gleich sind, aber am Ende des Tages ist alles anders.
Ja, ja.
Same, same, but different.
Genau, ja.
Und dann habe ich in Salzburg Regie studiert bei Amelie Niermeier, die lustigerweise hier mal Schauspieldirektorin war.
Diese Welt, diese Theaterwelt.
Es ist wirklich, weil ich dann, ich bin nach Salzburg gekommen und als dann klar war, ich habe dann, bevor ich unterschrieben habe, habe ich Amelie angerufen und meinte, ich habe so ein Jobangebot, ich weiß gar nicht. Und dann hat sie erzählt, dass sie hier Schauspieldirektorin war, bevor sie dann nach Freiburg gegangen ist. Und in Freiburg ist sie dann zurück nach Düsseldorf als Intendantin in Düsseldorf. Und das war dann richtig toll, weil ich mich mit ihr einfach immer wieder auch austausche.
Ja.
Und das einfach eine ganz tolle Gesprächspartnerin ist. Und dann habe ich irgendwann angefangen, als freie Regisseurin zu arbeiten und habe Preise gewonnen und unterschiedliche Dinge gemacht und habe irgendwann auch angefangen, Projekte zu entwickeln und ein Kollektiv gegründet und internationale Co-Produktionen eigentlich schwerpunktmäßig auf dem afrikanischen Kontinent gemacht und Festivals organisiert und entwickelt und kuratiert und was habe ich noch gemacht? Ich habe beraten, ich habe Texte geschrieben, ich habe mich ich habe andere KollegInnen unterstützt als Outside Eye. Also ich habe im Grunde immer gemacht, worauf ich Lust hatte, weil ich dachte, es ist irgendwie super spannend, so viel Eindrücke wie möglich zu bekommen.
Ja.
Und ich finde es immer super interessant, Neues ausprobieren zu können.
Und dann bist du 2021 als Nachfolgerin von Kai Voges her an Schauspiel Dortmund gekommen, direkt schön in eine Corona-Pandemie. Stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor für den Start als Intendantin in einer neuen Stadt. Wie bist du auf Dortmund gekommen? Also warum hast du dich hier beworben? Du meintest gerade, hier wurde das genau ausgeschrieben und du hast das für Dortmund entwickelt. Warum Dortmund?
Ich habe einen Freund, Martin Sladecek, als ich den kennengelernt habe, hat er ein Erasmus in Salzburg gemacht und die jungen Leute würden sagen, he ate. Also er hat es dominiert, weil Martin Sladecek eigentlich Dramaturgie an der Janacek in Brno studiert hat und er kam zu uns und hat dann im Grunde den Dramaturgieunterricht geleitet. Und Martin Sladecek hat mal gesagt, er will nur an Häuser gehen, an denen er weiß, dass er gebraucht wird. Ihn interessiert es jetzt nicht so sehr, nach Prag zu gehen oder nach Berlin, weil er das Gefühl hat, er möchte an einem Ort sein, an dem das Theater, das er macht, sich mit der Region, in der er arbeitet, verbindet.
Okay.
Also man sieht, Martin Sladecek, eine wahnsinnig kluge Person, der damals schon mit Weisheit etwas gesagt hat, was für mich relevant wurde, als es um Dortmund ging, weil ich das Gefühl hatte, als ich hierher gekommen bin, man bewirbt sich ja nicht, ohne mal in der Stadt gewesen zu sein. Und immer, wenn ich hier war, hatte ich das Gefühl, ich begegne einer Stadt oder ich erlebe eine Stadt, die eigentlich gerade noch dabei ist, rauszufinden, was sie sein möchte. Eine Stadt, die ständig im Werden ist und dadurch unglaublich offen ist und ein großes Interesse hat, mitzugestalten und dabei zu sein. Und das fand ich unglaublich interessant und dachte, wenn Stadttheater, dann natürlich in einer Stadt, die selbst noch mehr definieren möchte, was sie eigentlich in Zukunft sein möchte, außer einem ganz, ganz tollen Fußballstadion, das wirklich herausragend ist und trotzdem reicht das ja vielleicht nicht, wenn man sagt, Dortmund ist nur der BVB.
Ja.
Und das hat mich auch unglaublich überrascht, als ich hierher kam, weil ich kam aus Berlin mit dieser Berlin-Bubble, wo dann auch alle meinten, Ruhrgebiet, warum Ruhrgebiet? Hier gibt es so unglaublich viel, von dem ganz viele Menschen nicht wissen.
Ja.
Und wenn man hier ist, merkt man, es ist fast nicht möglich, alles zu machen, weil es so viel ist. Es gibt das Künstlerhaus, den Kunstverein, das Schauspiel, das Theater, das Musiktheater. Damals gab es noch Olbketal-Theater, Flettspitzel, das Dietrich-Keuning-Haus, die ganzen Initiativen, den Hafen, den Phoenix West, die Bergmann-Brauerei. Also es, und alle machen irgendwie, tragen zur Kultur der Stadt bei. Und das fand ich irgendwie super, super toll und super spannend, weil ich das Gefühl hatte, Dortmund ist ein Ort, der auch möchte, dass man mit ihm interagiert und nicht ein Ort, in dem man als Dekoration ein Kunstprogramm macht. So war zumindest mein Eindruck und das fand ich interessant und deswegen auch diese Anekdote mit Martin, der mittlerweile auch Intendant ist, Tschechiens jüngster Intendant überhaupt. Dass ich dachte, ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, weil es natürlich was anderes ist mit der Institution, die man leitet, vielleicht auch in einer idealen Welt ein Stück weit in die Kultur einer Stadt einwirken zu können, dass Menschen sich begegnen, dass man miteinander spricht, dass man sich austauscht, auch wenn man nicht derselben Meinung ist, trotzdem so einen Raum zu haben, wo man sagen kann, darauf können wir uns einigen. Das Kapital, das Musical, das fanden wir toll.
Ja.
Oder die Drei-Groschen-Oper, das war super.
Ja. Und jetzt demnächst auch in die Stadt noch mehr rein und direkt da noch den Austausch noch mehr haben.
Ja.
Wir sprechen schon eine Stunde, aber ich wollte trotzdem noch fragen, mit welcher Vision bist du denn damals sozusagen deine Intendanz gestartet oder würdest du sagen, welche Vision verfolgst du für das Schauspiel Dortmund?
Ich habe mich damals beworben, ich weiß noch, ich stand da, mein Computer ist abgestürzt, die Präsentation hat nicht funktioniert, im wichtigsten Bewerbungsgespräch, das ich jemals bisher in meinem Leben hatte.
Schön.
Richtig gutes Gefühl. Und ich habe mich beworben mit dem Titel Stadttheater für die gesamte Stadt. Schauspiel Dortmund, eine Ästhetik der Pluralität, weil ich den Claim haben wollte, dass das Haus die Aufgabe hat, allen DortmunderInnen ein Angebot zu bieten. Das ist natürlich erstmal überhaupt nicht möglich. Aber ich wollte rausfinden, es gibt innerhalb der Theaterszene und auch von Seiten des Publikums immer wieder die Kritik, dass Theater so für sich arbeiten und dass einfach Dramaturginnen und Intendantinnen sich überlegen, was irgendwie schön sein könnte und dann macht man irgendwie den Kanon so, wie er eben ist. Und ich habe mich gefragt mit meinem Team, wie kann Programmgestaltung aussehen, in der auch Menschen aus Dortmund mitgestalten, wie sieht ein Ensemble in der Stadt Dortmund aus, in der 602.000 Menschen leben. Ich glaube, in der Nordstadt sind es mittlerweile 40% aller Kinder Migrationshintergrund. Kann sogar sein, dass es mehr sind. Müssten wir jetzt Aladin Elmar Falani nochmal fragen. Schaut auf
Grüße.
Aladin. Grüße gehen raus an Aladin. Der wird mir sicher eine Nachricht schicken, dass ich falsche Fakten verbreite.
Wäre toll, wenn er die Folge hört.
Ich sage ihm Bescheid. Und ich habe mich gefragt, also wie schafft man es, dass es einen anderen Besitzanspruch vielleicht auch gibt an ein Stadttheater, wo klar ist, dass das ein Ort ist, der zur Unterhaltung da ist, zum Gespräch, zur Diskussion und zur Erweiterung von Realität. So würde ich das vielleicht beschreiben. Und das ist so für mich auch die Vision eines modernen Stadttheaters. Weil ich glaube, es reicht nicht mehr zu sagen, wir erhalten den Kanon so, wie er ist, sondern wir müssen gleichzeitig den neuen Kanon mitentwickeln. Und das sind im Grunde, es sind zwei Bewegungen. Das eine ist zu gucken, was war bisher, und das andere ist zu gucken, was wird gewesen sein. Mhm. Und das finde ich interessant.
Spannend. Bevor wir zu den Rubriken kommen, eine letzte Frage, die habe ich auch schon deine Kollegen aus den anderen Sparten gefragt. Was sind deine Aufgaben als Intendantin? Das können sich ja viele gar nicht so vorstellen, was du in deiner Rolle als Intendantin in diesem langen Tag machst. Wahrscheinlich gibt es keinen Alltag in dem Sinne, aber vielleicht magst du es mal grob erklären.
Ich würde sagen, eine Intendantin ist eine Krisenmanagerin. Mhm. Die Intendantin wird erst dann relevant, wenn irgendwo eine Krise ist. Vorher interessiert sie niemand für eine Intendantin, so richtig. Das heißt, ich bin da, um die langfristigen strategischen Ziele zu besprechen, Künstlerinnen kennenzulernen, zu gucken, was sind die Themen innerhalb der Szene, innerhalb der Stadt. Netzwerke zu schaffen ist eine große Aufgabe. Mhm. Ansprechbar zu sein für Publikum, wenn es Kritik zum Beispiel gibt. Ich bin dabei, Texte zu lesen. Als Intendantin hat man das Privileg, dass ganz oft Verlage zum Beispiel auf einen zukommen und sagen, übrigens in einem Jahr bringen wir ein Buch raus, haben Sie Lust, die Fahne zu lesen?
Cool.
Das ist natürlich toll, weil man so Teil, ein verlängerter Teil der Dramaturgie ist. Mhm. Ich bin gleichzeitig da, organisationsentwicklerisch tätig zu sein, also Fragen von, wer wird eingestellt, wie können Leute hier arbeiten, halten wir uns an alle gesetzlichen Vorgaben? Natürlich immer in Zusammenhang mit der Personalabteilung. Aber auch das ist natürlich etwas, weil es ja auch ins Künstlerische reinspielt.
Klar.
Ich bin Ruhrbühnensprecherin, ich bin Teil des Vorstandes des Bühnenvereins des Landes NRW, des Bühnenvereins Mitte. Was mache ich noch alles? Also praktisch politische Interessensarbeit ist Teil meines Jobs. Ich bin diejenige, die mit dem Ausschuss spricht. Ich bin diejenige, die mit den Abteilungsleitenden der unterschiedlichen Abteilungen des Hauses im Kontakt steht, ob alles in Ordnung ist. Nicht immer und ausschließlich. Natürlich sind da auch andere Kolleginnen drin, aber wenn es eine Krise gibt, dann darf natürlich die Intendantin zum Gespräch kommen. Ich bin die Hausregisseurin, das bedeutet, ich bin auch die Ansprechpartnerin für das Ensemble. Da geht es um Entwicklungsgespräche, Feedbackgespräche, Nachgespräche mit Produktionen. Ich bin diejenige, die bei den Vorsprechen dabei ist, die mit den Leuten arbeitet, die zum Vorsprechen kommen. Ich bin mit den Freundeskreisen im Kontakt. Ich mache Abenddienste ganz, 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 ganz selten. Aber ich bin natürlich diejenige, die, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt, die man anrufen kann und dann in 10 Minuten hier ist. Auch das kam schon vor.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt.
Hast du Spielplangestaltung schon gesagt?
Ach, ja, okay. Spielplangestaltung ist schon ist auch mit dabei. Und natürlich bin ich diejenige, die im Direktorium sitzt mit meinen 7 Kollegen.
Ja.
Also mit den anderen Intendanten und Verwaltungsdirektion und Geschäftsführung.
Also nach sowohl intern als auch extern viel Kommunikation, viel strategische Ausrichtung, aber auch künstlerisch. Ne?
Mhm. Ja, okay. Ich merke aber, dass sich der Beruf auch verändert hat, weil es gab während Corona so sehr viele Zooms innerhalb der Intendantengruppe, weil natürlich die Frage war, wie ist die rechtliche Lage in Bezug auf Publikumsverkehr.
Oh,
wir haben sehr viel Austausch gehabt darüber, wie es um die Testungen steht. Und ich habe das Gefühl, so beobachten zu können, dass es einen größeren Schwerpunkt im Hinblick auf das Künstlerische gab und jetzt natürlich mit Nachhaltigkeit, Digitalität, Diversifizierung, Kürzungen, politischem Rechtsruck ganz neue strategische Fragen kommen, die mit in den Händen der Intendanz zumindest teilweise liegen.
Ist natürlich wichtig und gut, dass diese Themen jetzt da sind, aber klar, eine ganz andere Ausrichtung des Berufs. Ja,
das Interessante ist natürlich, ich kann das ja gar nicht einschätzen, weil ich habe ja angefangen mit absoluter, totaler Katastrophe.
Von daher konnte es nur besser werden.
Ich würde das natürlich so nicht sagen, weil ich bin unglaublich abergläubisch, aber gut, dass du das jetzt so gesagt hast. Aber ich fand das wahnsinnig interessant, weil ich zwischendurch dachte, ach so, wir sitzen nicht alle 15 Stunden hier und machen das irgendwie.
Klar, ja.
Wie ihr lest dann Bücher und nicht nur das Bühnenhandbuch zur Rechtsprechung im NV-Bühne. Und das fand ich schon irgendwie interessant zu merken, eine ganz andere Anforderung an Care-Arbeit zu haben, weil natürlich KollegInnen hierher gezogen sind und man nicht mal ein Bier trinken gehen konnte.
Ja.
Also es war ja wirklich eine total, ich arbeite mit einem, mit sehr jungen KollegInnen und wir sind hierher gezogen und man konnte niemanden kennenlernen. Mhm. Und das hat natürlich was mit dem Team gemacht.
Ja, absolut.
Und es sind dann auch KollegInnen gegangen, weil sie gemerkt haben, sie sind nie wirklich angekommen hier.
Ja, glaube ich, ja. Ja, ich habe 2020 mein Studium beendet und das hieß immer, die Eventbranche ist so eine ganz voller Chancen, Event- und Kulturbranche. Und ich habe schön in der Pandemie dann angefangen zu arbeiten. Das war auch ganz großartig, der perfekte Zeitpunkt. Aber letztendlich sitzen wir beide hier und es hat ja irgendwie
alles geklappt.
Ja. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, du hast wahrscheinlich auch noch andere Termine. Ich könnte noch stundenlang weiterreden. Ich will noch einmal reingehen, du meintest gerade, du bist sehr abergläubisch. Hast du vor Premieren, wenn du Regie geführt hast, Rituale oder irgendwas, was du auf keinen Fall machst oder machen musst?
Nee, ich habe keine Rituale, aber ich spreche nicht über die Produktion. Also wenn meine KollegInnen fragen, und wie läuft's? Ich höre, es ist total gut, sage ich immer, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ah ja.
Weiß ich nicht.
Weil du denkst, dass das Unglück bringt?
Ich hatte es schon mal in einer Produktion, wo ich meinte, boah, wie toll, alles super einfach und angenehm, alle verstehen sich super. 2 Tage vor der Premiere ist jemand, hat sich verletzt und es war eine totale Katastrophe. Deswegen, ich spreche nicht über, sondern ich sage, ja, wir arbeiten.
Okay.
Und dann,
verstehe.
Und ich bin da sogar so streng, dass der Musiker Jotam Schlesinger, der jetzt die musikalische Leitung macht, der hat bei Vater mal, kam er immer und meinte, you got a hit. Julia, I think this is a hit. Und ich meinte irgendwann so, Jotam, hör auf das zu sagen, wir arbeiten jetzt hier einfach, weil es mich so genervt hat, dass ich ihn dann stoppen musste.
Ja.
Und dann hat er am Ende recht gehabt.
War ein Hit.
Gerade Hit. Ja.
Ja.
Ja, okay. Und dann stand er auch im Applaus und meinte, I told you. So, aber ja. Ich spreche dann einfach nicht über die Produktion.
Okay. Also an alle im Haus ist es dann einfach, das ist dann so gemeint, dass du denkst, dass es Unglück bringt.
Ich mache immer einen Disclaimer und sage dann, wundert euch nicht, aber ich kann da jetzt nicht mehr zu sagen.
Ja, okay.
So.
Dann kommen wir doch zum Abschluss dieser Folge einmal kurz zu den Rubriken. Wenn du privat ins Theater gehst und dir was anschaust, hast du bei dem ganzen Ablauf von ich kaufe mir ein Ticket oder ich bekomme ein Ticket, bis ich fahre nach der Vorstellung nach Hause, spreche vielleicht mit meinen Liebsten, mit denen ich da war, über das Gesehene, hast du da einen Moment, wo du sagst, das ist immer mein Lieblingsmoment in diesem Ablauf?
Ich glaube, mein Lieblingsmoment ist wirklich, wenn ich in einer Inszenierung sitze und merke, wow, da zeigt mir jemand eine Welt, die ich vorher noch nie gesehen habe. Aber nicht im Ablauf selbst.
Also einfach dieses Sitzen komplett eingesogen werden von dem, was auf der Bühne passiert.
Das ist für mich der schönste Moment. Ja. Wenn ich merke, ich sitze in einer Arbeit, das finde ich das Allertollste, weil es ist natürlich, ich weiß nicht, wie es anderen berufstätigen Personen gibt, wie das ist, wenn man als Chirurg mit in einem OP-Saal sitzt und zuguckt, dann guckt man ja wahrscheinlich erstmal so sehr technisch.
Mhm.
Und das mache ich natürlich auch, wenn ich Inszenierungen gucke, dass ich dann erstmal gucke, wie ist das Licht?
Ja.
Selbst bei Konzerten habe ich das mittlerweile, dass ich Videos mache und meinem Kollegen in der Beleuchtung dann das Video schicke und sage, hey, guck mal, wie cool, schau mal, wie toll. Der ist das mittlerweile auch gewohnt. Aber dass ich eine Inszenierung entdecke, in der ich dann sitze als Publikum, das finde ich aus meiner professionellen Perspektive, das ist für mich eigentlich das Highlight.
Ist ja dann eigentlich noch toller, wenn du dann sozusagen diese professionelle Brille ablegen kannst und dann so eintauchen kannst. Ja. Das ist ja wahrscheinlich noch seltener dann.
Ja, ja. Total.
Zum Schluss habe ich noch Entweder-Oder-Fragen für dich. Mhm. Lieber Studio oder Schauspielhaus?
Beides.
Ja, ja, das muss man jetzt auch sagen. Ganz kurz noch als Info für die Zuhörenden fällt mir jetzt gerade ein. Im Studio, die Produktion, die laufen ja erstmal noch weiter. Genau, also ihr könnt auch nach wie vor gerne hier in das Gebäude kommen. Hier gibt's auch noch viel zu sehen bis zum Ende der Spielzeit. Ja, lieber Anfang oder Ende einer Spielzeit?
Anfang.
Warum?
Alle sind erholt, aufgeregt. Es erinnert an ersten Schultag.
Total.
So, man kann sich erzählen, was im Urlaub passiert ist. Es gab noch keine Krisen in Produktionen.
Ja.
Und man fängt neu an. Es ist ein bisschen wie Theaterfrühling.
Mhm.
So alles neu. Nochmal Neustart, neuer Versuch, neue Lernkurven.
Ja, voll. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Was ist das für eine Frage?
Ja, ich weiß auch nicht.
Wirklich?
Ah, sorry. lieber ein Stück inszenieren nach einer Vorlage, zum Beispiel eine Romanvorlage, oder lieber eine Stückentwicklung?
Kommt drauf an, ob Anfang oder Ende der Spielzeit.
Ah, okay, warum?
Weil eine Stückentwicklung ist 300% mehr Kraft, weil alles ja aus deinem Team und dir kommt, und eine Romanvorlage, da weißt du, oder ein Text, da hat jemand schon Arbeit gemacht, du kannst dich anders dranhängen. Und ich würde Stückentwicklung nicht immer und vor allen Dingen nicht überall machen, weil es einfach was anderes ist.
Und auch eher am Anfang der Spielzeit dann, oder?
Ja, okay. Am Anfang der Spielzeit, weil du brauchst Kraft dafür.
Okay. Und als letzte Frage, lieber ein klassisch inszeniertes oder modern inszeniertes Stück?
Was ist klassisch, was ist modern?
Ja, ich wusste, damit komme ich nicht einfach so durch. Sagen wir nah an der Vorlage oder neu interpretiert vielleicht, so gesamt in der Gesamtinszenierung, was Bühne angeht, Kostüm,
Dialoge. Solange ich nachvollziehen kann, warum, bin ich erstmal offen für alles. Wenn ich Werktreue erlebe, einfach nur, weil jemand keine Ideen hatte. Und wenn ich Ideen sehe, weil jemand dachte, man ist schlauer als der Text.
Okay, ja, ja, es ist gut eingeordnet.
Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus.
Ja, ja.
Auch ich bin Regisseurin, auch ich glaube ganz oft, ich bin schlauer als ein Text.
Das war ein schönes Abschlusswort jetzt. Also Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast gerade neben deinen Aufgaben, die sowieso schon anstehen als Intendantin und Regisseurin, auch noch mit dem Umzug und der ganzen Umstrukturierung viel zu tun. Aber deswegen danke, dass wir sprechen konnten und vor allem auch ein bisschen über diesen Umbruch sprechen konnten.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja,
sehr gerne. Wir sehen uns auf der Kokerei.
Genau. Und genau, viel Glück auf jeden Fall für alles, was jetzt ansteht. Und euch, lieben Zuhörenden, danke ich für immer fürs Reinhören. Und nicht vergessen, der Podcast erscheint jetzt nur noch einmal im Monat, immer am ersten Mittwoch im Monat, nach wie vor auf allen Streaming-Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr dem Podcast folgt, abonniert, wenn ihr auf Social Media dem Theater Dortmund und dem Schauspiel Dortmund folgt. Und genau, diesen Podcast teilt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in nicht mehr 2 Wochen, sondern 4 Wochen wieder. Bis dann.
Ciao.